Hier ist Big Post Game und dieser Podcast wird präsentiert von Tissot, der Schweizer Uhrenmarke für alle Basketballfans. Als Partner der FIBA und offizieller NBA-Zeitnehmer ist Basketball für Tissot mehr als nur Sport vom Tip-Off bis zur Crunch-Time, sondern Lifestyle. Die sportliche Kollektion mit eigenen NBA-Uhren spiegelt das perfekt wider. Schaut mal rein unter www.tissotwatches.com. Und jetzt geht's los. Die Eurobasket ist Geschichte und wir steuern in sehr hohem Tempo auf die BBL-Saison zu und damit erstmal ein sportliches Willkommen hier bei uns bei Big Post Game. Und heute machen wir kein Post Game, heute machen wir Vorausschau auf die BBL-Saison und da darf einer natürlich nicht fehlen. Robert, grüß dich.
Servus Stacki, grüß dich.
Robert, wir haben die Eurobasket hinter uns, die BBL vor uns. Ich freue mich mega drauf. Wir haben ja so viele Zuschriften bekommen. Wann gibt's denn endlich die BBL-Preview? Die Leute scharren schon mit den Hufen und deswegen haben wir uns gedacht, wir legen heute mal richtig los. Du kannst ja vielleicht mal die Zuhörerinnen und Zuhörer abholen, wie wir das Ganze machen werden.
Ja, wir haben ein Power-Ranking gebildet, Stacki. Wieder innerhalb der Big-Redaktion haben wir all unsere Redakteure eben befragt, wie sehen sie denn den aktuellen Status quo der Teams? Das ist ja das A und O eines Power Rankings, quasi wie ist die Lage aktuell? Das heißt, wir prognostizieren nicht den Ausgang der Saison, da kann sich ja einiges noch tun, wenn wir Nachverpflichtungen haben und so weiter. Wir haben einfach gesammelt, wie ist aktuell die Lage in der Liga? Wie schätzen unsere Redakteure die einzelnen Teams ein? Haben dann wieder aus den einzelnen Platzierungen einen Durchschnitt gebildet, die Teams nach Durchschnitt quasi sortiert. Das Team mit dem niedrigsten Durchschnitt, quasi das am höchsten jeweils gerankt wurde, kommt dann auf Platz 1 im Power Ranking. Das Team, das im Durchschnitt am schlechtesten gerankt wurde, steht dann auf Platz 18.
Genau, wir werden das Ganze in drei Teile einteilen. Wir werden euch jetzt mit 7 Teams versorgen. Dann wird es am wahrscheinlich kommenden Montag die zweite Folge geben mit den nächsten 7 Teams. Und die letzten 4 Teams gibt es dann am Mittwoch bzw. Donnerstag, kurz vor dem BBL-Start, vor dem offiziellen. Und das Ganze dann noch garniert mit der einen oder anderen Stimme dann im letzten Podcast eben von den Pressekonferenzen, die wir da noch kriegen können davor. Ganz frische Stimmen nochmal, um euch dann auch in die Saison gut vorbereitet ziehen zu lassen. An der Stelle sei unser Sonderheft noch empfohlen. Da solltet ihr auf jeden Fall zugreifen. 212 Seiten beinhaltet das Ganze. Zu jeder Mannschaft gibt es da eine gesonderte Analyse, auch nochmal tiefgehender, wie wir es hier im Podcast behandeln können. Und natürlich auch mit allen Statistiken, Zahlen, auch der Neuzugänge. Was haben die in den letzten 3 Jahren so gemacht? Wie ist gerade die Lage insgesamt? Die Kapitäne und Leader kommen da zu Wort, die Trainer kommen zu Wort und so weiter und so fort. Also das solltet ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen. Das ist die Bibel quasi für die kommende Saison. Da könnt ihr immer wieder nachschlagen. Robert, lass uns reinstarten ins Power Ranking Platz 18. Und diesen Platz 18, den belegen die Fraport Skyliners. Letztes Jahr Tabellen 17. geworden, theoretisch abgestiegen, haben sich dann über die Wildcard aber noch qualifizieren können für die aktuelle Saison, also nicht sportlich, aber dann eben über die Wildcard. Und ich glaube, das ist sicherlich einer der Faktoren, weshalb sie auch jetzt so schlecht gerankt sind, weil eben die Kohle ein bisschen dünner ist als bei ganz vielen anderen.
Ja, und das, glaube ich, Stacki, spiegelt sich auch in der Kaderzusammenstellung wieder. Die Frankfurter haben einen wirklich, meiner Ansicht nach, dünnen Kader. Sie haben jetzt ganz aktuell noch einen Center verpflichtet, Martinas Geben, ehemals Brose Bamberg, schließt sich den Skyliners an, gibt dem Kader vor allem jetzt mehr Breite. Dennoch sehe ich sie auch schwach aufgestellt in dieser Saison. Ich glaube, das wird für die Skyliners wirklich ein Ritt auf der Rasierklinge. Und das zieht sich durch die Prognosen all unserer Redakteure. Alle, die abgestimmt haben, sehen die Skyliners wirklich im Tabellenkeller.
Ja, und es wird auch interessant zu sehen sein, wie die Skyliners auftreten. Haben ja einen neuen Trainer mit Gerd Hamming, aus seiner Zeit als Bundesliga-Center noch bekannt. Einer, der letztes Jahr bei ZZ Leiden eine gute Rolle gespielt hat, gerade im FIBA Europe Cup. Aber einen eher, wie soll ich sagen, einen Basketball spielen lässt, der nicht alltäglich ist. Und das könnte vielleicht dieses kleine Quäntchen sein, mit dem die Fraport Skyliners es schaffen, so unorthodox und so uneinschätzbar zu spielen, dass sie aus wenig viel machen, dass sie quasi die berüchtigten 10 Siege holen, 11 Siege holen, um dann sicher in der Liga zu bleiben. Der unkonventionelle Basketball beschränkt sich darauf, dass sehr viel Off-Ball-Action passiert. Also die allermeisten Coaches haben im Fokus, dass Pick-and-Roll gespielt wird, dass quasi On-Ball-Action passiert und daraus gescored wird. Bei den Frankfurtern, wer war zumindest in der Vergangenheit im System von Gerhard Hamming, so war da sehr viel Off-Ball-Action mit dabei. Also über Cuts, über Flare-Screens, über Off-Ball-Movement, dass da die Punkte dann zustande gekommen sind. Finde ich einen ganz interessanten Ansatz und vielleicht so dieses eine kleine bisschen, was man einfach anders machen muss, wo man den Mut haben muss, anders spielen zu können.
Ja, und diese Spielweise, glaube ich, die muss auch funktionieren aus Frankfurter Sicht. Vielleicht können sie den ein oder anderen Gegner damit überraschen. Das wäre wirklich wichtig aus Skyliners Sicht, vielleicht auch schon früh in der Saison eben Siege einzufahren, um dann ein gewisses Polster zu haben und nicht von Anfang an dann gleich unter Druck zu kommen. Ich glaube, das könnte eine Option sein, wo die Skyliners eben drauf schauen. Sie haben zum Auftakt beispielsweise gleich ein Duell gegen Medi Bayreuth, die auch, wir werden sie gleich hören, im Power Ranking weit hinten stehen. Also das wäre gleich so ein Spiel, da könnte man auswärts vielleicht schon am ersten Spieltag einen Big Point landen, weil dann geht's gegen die Bayern, gegen Heidelberg und dann Weißenfels, das ist auch so ein Team. Also das sind Gegner, mit Ausnahme der Bayern an den ersten 4 Spieltagen, die jetzt nicht unschlagbar sind. Und wenn es die Skyliners schaffen, eben da Siege zu holen, dann könnte ihnen das vielleicht auch so von der motivationalen Seite einen Push geben für die ganze Saison.
Ja, bin ich wirklich gespannt drauf, wie die Skyliners in die Saison starten. Ein guter Start wäre auf jeden Fall wichtig, weil du ansonsten auch schon die ganzen direkten Duelle auch schon verloren hast. Das könnte zum Manko werden. Die ersten beiden Spieltage gibt es auf jeden Fall schon mal live bei Sport 1. Da hatten sich ja der ein oder andere ganz schön gewundert, dass da die Fraport Skyliners so häufig mit dabei sind als Absteiger der vergangenen Saison. Trotzdem ziemlich oft. Also das Eröffnungsspiel gegen Medi Bayreuth beispielsweise wird am Freitag gezeigt. Das Spiel gegen Bayern wird gezeigt im öffentlichen TV. Wir haben es gerade noch ganz kurz angesprochen, dass vielleicht zum Abschluss Martinas Geben jetzt mit dabei im Kader bei den Frankfurtern, der dritte Litauer. Ich glaube, das könnte von Vorteil sein, weil die sich, ja, wäre zumindest mal so eine Annahme, sich schon mal ganz gut untereinander verstehen, zumindest mal sprachlich auf jeden Fall.
Ja, und die Litauer, die verfügen natürlich auch über massiv Erfahrung. Wenn wir jetzt Laurinas Beliauskas nehmen beispielsweise, den sie aus Obradoiro geholt haben, der hat jetzt schon einige Jahre ACB-Erfahrung, hat dort natürlich nicht die Mega-Akzente gesetzt, aber er hat in der besten Liga Europas gespielt, national. Ein Einaras Tubutis, der kommt aus Leiden nach Frankfurt, begleitet seinen Coach, jetzt Martinas Geben, kennt die Liga. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Verpflichtung, dass man eben auch BBL-erfahrene Spieler im Kader hat. Gibt dazu noch Quantas Robertson, das Urgestein. Also diese Erfahrung im Kader ist da, weil vor allem auf den deutschen Spots das Team extrem jung und extrem unerfahren ist.
Also die Frankfurter haben wir auf Platz 18 im Power Ranking. Wir freuen uns natürlich aber auch, wenn es für die Frankfurter wieder bergauf geht. Platz 17, und da sind wir schon bei einer Mannschaft, die du gerade angesprochen hast, nämlich bei Medi Bayreuth. Robert, das kommt für manche vielleicht überraschend, für mich nicht unbedingt, muss ich sagen. Ich hatte die Bayreuther auch sehr weit unten gerankt. Und das hat einfach mit so einer Gesamtsituation zu tun, die da in Bayreuth aktuell über die letzten Jahre so ein bisschen vor sich hindümpelt. Wie siehst du denn die Bayreuther?
Ich sehe sie auch im Tabellenkeller, Stacki. Ich glaube, wir werden im Keller ein Rennen erleben, das sehr, sehr eng ist. Also Frankfurt 18, Bayreuth 17 möglich. Dann ist die Frage, was macht Rostock als Aufsteiger? Dann haben wir eine Situation, gibt es wieder so ein Team, das überraschend da unten reingerät? So eine Wundertüte vielleicht haben wir in der Liga mit dem MBC. Die BG Göttingen, Rule Morse sagt, ja, wir haben ein super Team. Viele Spieler ohne BBL-Erfahrung. Also ich glaube, dass wir im Keller einen ganz spannenden Abstiegskampf erleben werden. Und ich befürchte, dass neben den Skyliners eben auch Medi Bayreuth dabei sein wird.
Ja, bei den Bayreuthern ist auch extrem schwer abzuschätzen, welchen Basketballstil sie fabrizieren werden. Sind ja mit Lars Marcel einen neuen Weg gegangen, ein Rookie-Coach, der erst unter Raoul Korner lange Jahre Co-Trainer war, dann unter John Patrick. Zwei Coaches, die offensiv vor allem auf einige Freiheiten setzen bei den Bayern jeweiligen Teams. Von daher liegt zumindest nahe, dass es in Bayreuth ähnlich laufen könnte, aber wir wissen es natürlich überhaupt nicht. Das ist jetzt einfach nur ein Blick in die Glaskugel. Deswegen würde ich sagen, wir gehen vielleicht mal bei den Bayreuthern etwas näher auf den Kader ein und vielleicht auch sogar auf die deutschen Positionen, weil ich die extrem interessant finde bei den Bayreuthern. Gar nicht interessant im Sinne von gut, sondern eher interessant im Sinne von riskant. Basti Doret, klar, Leader des Teams, der bleibt auch nach wie vor da. Andy Seifert ist ja gegangen in die Pro A. Dann haben wir da Osario Jürgen Rich, der aus Hamburg gekommen ist, dort noch nicht die ganz große Rolle gespielt hat. Genauso wie Nat Diallo, der aus Ulm gekommen ist, dort nicht die große Rolle gespielt hat. Sascha Grant, glaube ich, auch als Homegrown-Spieler, als solcher notiert und entsprechend bei Bayern noch nicht die ganz große Rolle gespielt hat. Dann war er jetzt, glaube ich, ein Jahr oder zwei in Italien.
Hat in Verona gespielt, genau. Zweite italienische Liga, ist mit dem Team aufgestiegen, kommt jetzt als Homegrown-Spieler zurück, ja, aber auch die Qualität der deutschen Spieler. Sie haben Kevin Wohlrath beispielsweise nach Bamberg noch verloren.
Kai Kuhnke ist noch da, der könnte nochmal einen extra Boost bekommen jetzt in der kommenden Saison, hat ja die letzten Spielzeiten schon immer eine aufsteigende Form gehabt, da könnten sie sich ein bisschen mehr erhoffen, aber der Rest sind halt schon große Wetten auf jeden Fall, außer Basti Doret auf den deutschen Positionen, oder?
Das sind auf den deutschen Spots Wetten auf junge Spieler, auf talentierte Spieler, da ist Basti Doret so ein bisschen der Opa in der Mannschaft. Ja, und die Bayreuther generell auch auf den Importspots eher jung besetzt, unerfahren, kein BBL-erfahrener Spieler bei den Ausländern, außer Krešon Nikic, den man jetzt noch von Alba Berlin per Laie verpflichtet hat. Sonst ist da viel, viel Ungewissheit im Bayreuther Kader. Und ja, wir haben als Schlüsselspieler den Guard Brandon Childress ausgemacht. Ich glaube, auf ihn auf der Point Guard-Position wird viel, viel ankommen.
Ja, da dürfen wir also wirklich gespannt sein, was dann in Bayreuth die Sache sein wird. Wir sind hängen ein bisschen in der Luft. Ich glaube, auch deswegen liegt der Fokus auf den Bayreuthern eher im Tabellenkeller, weil man eben auch gar nicht weiß, was man bekommt. Also weder vom Spielstil her noch von den Spielern, weil eben auch viele sich auf BBL-Level noch nicht bewiesen haben. Also das ist so die ganz große Unbekannte. Und ich finde auch so eine Kehrtwende zu dem, was wir vergangene Saison gesehen haben, wo wir noch als Neuzugang einen Marcus Thornton beispielsweise mit dabei hatten, wo wir einen Terry Allen mit dabei hatten, wo wir einen Martina Sajus mit dabei hatten, einen Janari Jössa, einen Cameron Wells, den man schon gekannt hat aus der BBL. Und da ist jetzt doch ein sehr anderer Weg eingeschlagen worden.
Ja, eindeutig. Der Kader ist augenscheinlich günstiger als vergangenes Jahr. Man hat massiv an Qualität eingebüßt, zumindest auf dem Papier. Sajus war einer der effektivsten BBL-Center überhaupt. Marcus Thornton war ein Spieler, der hat hier Spiele gewinnen können. Und diese Qualitäten müssen die Neuzugänge eben erst unter Beweis stellen. Wir haben gesagt, sie haben keine BBL-Erfahrung. Ja, kommen aus kleineren Ligen beziehungsweise von unbekannteren Teams in Litauen, wenn wir über Ignas Zagiūnas sprechen, beispielsweise auf der Forward-Position, kommt aus Litauen, von Prienai. Dann haben wir Kalif Young, der als Center sicherlich viel Verantwortung haben wird, weil er eben ja mit Nat Diallo einen ganz jungen, unerfahrenen Spieler hinter sich hat. Jackson Rowe auf der Power-Forward-Position, eigentlich so der einzige nominelle Power-Forward im Kader überhaupt. Vielleicht wird hier nochmal ein Spieler verpflichtet werden. Also der Kader ist dünn und es ist eine Wette, dass diese Importverpflichtungen einschlagen.
Also ganz viele Unbekannte bei Midi Bayreuth, umso interessanter das Ganze dann über die Saison zu begleiten und zu beobachten. Da werden wir bestimmt auch mal den ein oder anderen Bayreuther bei uns im Podcast mit einbinden. Platz 15 und damit als, Platz 16, sorry, Platz 16 und damit aber trotzdem nicht unter den beiden Absteigern, aktuell gerankt von unserer Big-Redaktion, die Rostock Seawolves, der Aufsteiger. Für dich überraschend?
Nein, nicht unbedingt überraschend, Stacki. Ich habe auch beim Lesen unseres Sonderhefts festgestellt, viele BBL-Coaches und auch BBL-Kapitäne trauen den Rostockern zu, eine der positiven Überraschungen der Saison zu werden. Die Rostocker haben viele Spieler ihrer Aufstiegsmannschaft eben beisammen gehalten. Und ich glaube, diese Eingespieltheit, die kann zum Faktor werden am Standort Rostock. Rostock ist ein Standort, dort herrscht große Euphorie, jetzt vor allem nach dem Aufstieg. Und ich glaube, mit einem eingespielten Team und Gegnern zum Saisonauftakt, Ulm, wo man auch nicht weiß, wo man bekommt, Ludwigsburg, Braunschweig, Göttingen, die ersten vier Gegner, das sind Spiele, wo die Rostocker wirklich gute Siegchancen haben. Und für sie gilt, glaube ich, Ähnliches wie für die Frankfurter, die wir am Anfang besprochen haben. Gut in die Saison starten, diese Eingespieltheit als Trumpf nutzen, Gegner zu schlagen, die vielleicht zum frühen Zeitpunkt der Saison noch nicht auf dem Level sind. Vielleicht wie die Ulmer, startet man mit einem Heimspiel im Übrigen, dass man da über eine Überraschung landen kann und damit eben ja wichtige Siege sammelt, weil ich glaube, auch für Rostock geht es um nichts anderes als den Klassenerhalt.
Definitiv, da bin ich 100% bei dir. Und ganz interessant, dass du sagst, ich hatte heute noch ein Hintergrundgespräch mit einer der Führungspersönlichkeiten aus einem Club der BWL. Da ging es einfach auch darum, dass er mir gesagt hat, wir wissen, was da hinten für ein Rattenschwanz dranhängt, wenn wir nicht performen zu Beginn der Saison. Der Druck wächst, das Umfeld murrt und so weiter und so fort. Da hängt so viel hinten dran, wenn du keinen guten Saisonstart hast. Also das ist extrem wichtig für die Teams und das wissen natürlich auch die Macher im Hintergrund. Bei den Rostockern, vergangene Saison auf jeden Fall die Mannschaft, die stark von ihrer Dreierquote gelebt hat, die einen jungen, erfrischenden Basketballstil spielt, hängt natürlich auch damit zusammen, dass der Coach jung und frisch ist. Erst 33 Jahre alt. Wir hatten ja letzte Saison so ein bisschen geunkt mit jungen deutschen Trainern, die fehlen und dass keiner eine Chance bekommt. Jetzt haben wir da in Christian Held und übrigens auch in Lars Marcel, von dem wir gerade mit den Bayreuthern schon gesprochen haben. Zwei junge deutsche Coaches, mehr in der Liga, die da eine Chance erhalten. Finde ich sehr gut, finde ich cool, dass auch die Rostocker an ihrem Erfolgscoach weiterhin festhalten. Und die junge, erfrischende Spielweise, die ich gerade angesprochen habe, die hat natürlich auch mit der ordentlichen Dreierquote zu tun. Gerade wenn sie im Catch-and-Shoot letzte Saison unterwegs waren, 39% Dreier getroffen. Das ist eine sehr gute Quote und kann auch dazu führen, dass die Rostocker den ein oder anderen Kontrahenten überraschen, dass sie unterschätzt werden. Ich finde, das hat man in den vergangenen Jahren immer häufiger gesehen, seitdem die Hamburg Towers sich per Corona quasi als Aufsteiger in der Liga gehalten haben, haben wir bei den Aufsteigern danach immer wieder gesehen, was es eigentlich bedeutet, in der Liga zu bleiben oder wie es möglich ist, in der Liga zu bleiben. Das haben wir bei Chemnitz gesehen, das haben wir bei Heidelberg gesehen, das haben wir davor bei den Crailsheimern gesehen und könnten wir jetzt auch wieder bei den Rostock Seawolves sehen, denn diese Mannschaften haben einen sehr genauen Blick dafür, wie sie strategisch vorgehen müssen, was sie zusammenbauen müssen, um eine Chance in der BBL zu haben. Und wie gesagt, die letzten Aufsteiger haben es vorgemacht, eine gute Spitze und die Breite ist gar nicht mal so wichtig am Anfang, sondern du brauchst ein paar Spieler, die dir halt diese Dirty Games irgendwie gewinnen können, dass du dir deine 10 Siege holst, dann hast du eigentlich normalerweise nicht den ganz großen Stress hinten raus. Bei den Rostockern könnte, glaube ich, genau auch das der Fall werden.
Ja, glaube ich auch, Stacki, aber du hast die Breite angesprochen und hier sehe ich die Rostocker beispielsweise den Bayreuthern und auch den Fraport Skyliners schon überlegen. Also wenn wir auf die deutsche Rotation schauen, da ist ein Chris Carter, da ist ein Dennis Navrocki, da ist ein Stefan Ilzhöfer, Sid Marontais, Till Gloger, wie heißt er? Gabriel de Oliveira hat auch BBL-Erfahrung. Alles hat natürlich nicht viel BBL-Erfahrung, aber da ist eine Breite da. Und dann haben sie auf den Importspots auch Spieler verpflichtet, wie zum Beispiel Jaquan Lewis. Das ist ein Champions League erfahrener Point Guard. Und sie haben ihre Aufstiegshelden eben behalten. Einen Jordan Rowland, einen Nigel Pearson, einen Tyler Nelson, der könnte zum Schlüsselspieler werden als Shooter eben auf der Shooting Guard Position. Also da glaube ich, ist eine ganz spannende Mischung am Werk in Rostock und auch die Testspielergebnisse belegen, dass Stucky, dass Rostock offensiv stark ist. Die haben in ihren Testspielen zuletzt erzielt 105 Punkte, 96 Punkte, 98 Punkte, 101 Punkte. Also da ist Offensivpower da und da ist auch eine höhere Breite im Kader da. Darum traue ich den Rostockern auf jeden Fall zu, dass sie in der Liga bleiben.
Ja, wobei ich bei den deutschen Spots gerne nochmal einhaken würde. Du hast recht, da ist ein bisschen BBL-Erfahrung, aber auch noch keiner dabei, der sich in der BBL hat durchsetzen können. Also weder einen Sid Marlon Theis noch einen Stefan Ilzhöfer oder einen Dennis Navrocki haben sich bisher durchgesetzt in der BBL so richtig, haben aber jetzt natürlich auch die Chance, in ihren besten Jahren nochmal auf BBL-Level zu zeigen, dass sie nicht nur Pro-A-Spieler sind, wie sie in den letzten Jahren wahrgenommen wurden, sondern halt auch tatsächlich wirkliche BBL-Spieler und auch auf diesem Level performen können. Da vielleicht auch eine Chance für die Rostocker, die ich auch übrigens nicht unter den letzten beiden sehe. Ich glaube, dass die sich da ein ganz gutes Beispiel, wie gesagt, an den vergangenen Jahren, an den Aufsteigern genommen haben. Und das sind ja auch profitable Beispiele. Chemnitz in die Playoffs gekommen, kurz nachdem sie aufgestiegen sind. Heidelberg mit einer richtig guten Saison in der vergangenen Spielzeit. Also auf jeden Fall die BBL mit Rostock mit einer Bereicherung und wir hoffen mal, dass es da auch erfolgreich weitergeht bei den Rostock Seawolves.
Ja, auf jeden Fall ein schöner Standort, also mit Euphorie in der Fanbasis und ich glaube, das ist die Bereicherung in der Liga, dort nochmal ein Team dazu zu bekommen. Das tut der Liga immer gut. Wir haben es mit Vechta gesehen, wo diese Fanbase extrem da war. Jetzt haben wir das mit Rostock. Und ich glaube, schön, dass sie in der Liga sind.
Ja. Dann machen wir weiter. Platz 15. Jetzt sind wir tatsächlich bei Platz 15. Nicht wie vorhin von mir fälschlicherweise angekündigt. Und Platz 15 ist der Centanix MBC bei uns im Ranking geworden. Ich finde, das ist zumindest dementsprechend, was ich auch prognostiziert habe, aktuell für den MBC in seiner Leistungsfähigkeit. Der MBC mit mal wieder, glaube ich, sehr viel Offensive, aber ein Puzzlestück könnte extrem wichtig sein, um auch die Defensive mal wieder ein bisschen hochzuschrauben, nämlich Tremel Darden, den die Weißenfelser sich da holen konnten, auf seine alten Tage Defensivspezialist und ganz amüsante Statistik hierzu. Die Weißenfelser waren vergangene Saison die zweitbeste Offensive der Liga und die zweitschlechteste Defensive. Genauso haben wir sie, glaube ich, auch wahrgenommen.
Ja, es zieht sich so wie ein roter Faden durch die letzten Jahre in Weißenfels. Irgendwie denkt man so, in der nächsten Saison jetzt packen sie defensiv vielleicht mal wieder einen an, aber nö. Und ich finde, es ist auch in diesem Sommer wieder so, dass der Kader auf den ersten Blick wirkt, wo man sagt, ja, das ist eigentlich gar nicht verkehrt. Das ist so ein bisschen wie diese schmutzige Fighter-Truppe irgendwie. Ja, und unser Redakteur Daniel George hat mal einen rausgehauen, Stucky. Er setzt nämlich den MBC in seinem Power-Ranking auf die 8.
Ja gut, da habe ich nichts anderes erwartet. Der Ostbeauftragte ist da sicher immer ein bisschen vereinnahmt. Der hat auch letztes Jahr schon gesagt, dass die in die Playoffs kommen. Und sie waren weit weg davon, da kann ich mich gut dran erinnern.
Sie waren weit weg davon, ja Stucky. Aber ich glaube, wenn wir jetzt mal einen Blick werfen auf den Kader des MBC, da ist schon Qualität da. Also wenn sie diese PS auf die Straße bringen, sage ich nicht, dass es Richtung Playoffs geht. Dafür, glaube ich, reicht's nicht. Aber das ist das Potenzial, eine sorgenfreie Saison zu spielen. Und das, glaube ich, wäre beim MBC schon sehr, sehr viel wert.
Das stimmt, da gebe ich dir recht. Gerade auch hier, wie der Blick auf die deutschen Positionen, haben sie mit Kostja Muschidi verlängern können. Das ist, glaube ich, wirklich Gold wert, weil er offensiv und defensiv liefern kann, als einer der wenigen. Und er auch noch Potenzial hat für sehr viel Wachstum. Backup Sergio Kerusch, der immer als Warrior vorausgeht, und auch auf der Center-Position sind sie dieses Mal ziemlich gut aufgestellt. John Bryant, muss man schauen, in welchem Zustand er ist, wie er performen kann, kann dir aber sicher auch weiterhin gute Minuten geben. Die Verpflichtung von Martin Bräunig finde ich dagegen extrem interessant.
Ja, Martin Bräunig kommt aus einer Verletzung, ist vielleicht auch der Grund, weshalb ihn der MBC bekommen hat. Aber das ist ein stocksolider BBL-Center-Stacke. Wir erinnern uns an Spiele in Oldenburg und auch in Bonn, wo Martin Bräunig Starter war und wirklich teilweise dominiert hat seine Gegenspieler. Wenn er nur ansatzweise wieder an dieses Level rankommt, eine massive Verstärkung für ein Team wie den MBC.
Ja, glaube ich auch. Da wird also auf jeden Fall die große Frage sein, wie schaffen sie es dann auch, ihre Import-PS auf die Straße zu bringen? Und da hast du beispielsweise in Lamont Jones einen, der komplett eskalieren kann in ein paar Spielen und genauso einer ist, wie wir es gerade auch schon bei den Rostockern angesprochen haben, der ein Spiel auch mal alleine gewinnen kann.
Eben. Vielleicht verliert der Momo Jones auch 2-3 Spiele, aber wenn er dir 3-4 Spiele auch gewinnt, dann hast du schon mal diese 3-4 Siege auf der Habenseite. Und wenn man weiß, ja, 9, 10, 11 Siege braucht man zum Klassenerhalt, dann ist das sicherlich ein Punkt, den man beim MBC akzeptiert, dass vielleicht auch mal ein Spiel in die Hose geht, aufgrund von Momo Jones, weil man auch weiß, er kann dir Spiele gewinnen. Stucky, aber ich glaube, wir haben einen ganz, ganz interessanten Import noch beim MBC, der auch einen bekannten Namen trägt. Ich glaube, er hat Potenzial, eine der Überraschungen in der Liga zu werden. Chris Clyburn, Bruder von Will Clyburn, kommt aus Israel bzw. Türkei, hat die letzten Monate dort gespielt, war ein guter Scorer in Israel, 13 Punkte knapp im Schnitt. Ich glaube, der könnte einer der Rising Stars der BBL-Saison werden.
Ja, bin ich bei dir. Probleme beim MBC sehe ich tatsächlich noch auf der Point Guard-Position. Die ist für mich ein Ticken zu dünn und zu unerfahren besetzt und dadurch kann dann schon das ein oder andere Problem entstehen aus meiner Sicht. Wie siehst du das?
Ja, sie haben den Slowaken Mario Iring unter Vertrag genommen, kommt aus seiner Heimat von Bratislava. Ursprünglich hat dann in kleineren Ligen gespielt, dort ordentliche Zahlen aufgelegt, ja.
Aber ja, also selbst wenn er funktioniert, brauchst du immer noch einen Backup, der richtig gut funktioniert in der BBL, weil die BBL eine sehr physische Liga geworden ist, die vor allem auch im Druck auf den Ball extrem zugelegt hat in den letzten Jahren. Das sieht man an so Mannschaften wie beispielsweise Ludwigsburg oder andere Mannschaften, die wir jetzt auch noch weiterhin thematisieren werden, die genau darauf ihren Fokus legen, auf diesen Druck am Ball, auf diesen High-Pressure-Basketball. Und wenn du da halt einen Point Guard hast, selbst wenn du einen Starting-Point Guard hast, der da gute Minuten, 30 gute Minuten geben kann, dann hast du immer noch 10, wo du Probleme kommen kannst. Und da hast du beispielsweise mit Alexa Kovacevic einen, der bei Kreisheim in den letzten 2 Jahren den Durchbruch nicht geschafft hat, kaum Spielzeit gesehen hat, genauso wie Ralf Honu, der in Ludwigsburg nicht wirklich Spielzeit gesehen hat. Also da sehe ich noch Entwicklungsbedarf, sagt man so schön, oder?
Ja, Entwicklungsbedarf ist da. Klar, ein Team wie der MBC hat jetzt nicht die finanziellen Möglichkeiten, alle Baustellen optimal zu lösen, sage ich mal. Aber mit Momo Jones, Mario Iring, Kostja Moschidi, Chris Clyburn ist da eine solide Basis da, finde ich, auf der Guard-Position. Und wenn sie es schaffen, Stucky, defensiv einigermaßen zu stehen, glaube ich nicht, dass der MBC mit dem Abstieg was zu tun haben wird. Sie werden vielleicht da unten drin hängen im hinteren Mittelfeld, aber die Qualität für die nötigen Siege sollte in jedem Fall da sein.
Also, dann gehen wir weiter zur nächsten Mannschaft, die Lila trägt im Normalfall, die BG Göttingen. Ganz interessante Saison wird das für die BG, weil sie zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder im internationalen Wettbewerb vertreten sein werden. Als Tabellenneunter haben sie sich da qualifiziert, oder Tabellenzehnter sind sie, glaube ich, geworden. Haben sie sich auf jeden Fall qualifiziert für den FIBA Europe Cup, werden dort höchstwahrscheinlich dann antreten. Eine Doppelbelastung für eine Mannschaft, die so ein bisschen Federn gelassen hat, aus meiner Sicht, im Gegensatz zur vergangenen Saison.
Ja, natürlich haben sie Federn gelassen, das ist ganz klar. Ich kann die Göttinger noch nicht so ganz einschätzen, Stacki. Sie haben viele wirklich gute, wichtige Spieler verloren, sowohl auf den deutschen als auch auf den Importpositionen, also Akim Vargas weg, Philipp Hartwig weg, Haris Hujic ist weg und dann haben wir Jeff Robertson verloren, Stephen Brown verloren, Jake Toulson, einen herausragenden Shooter verloren, die Nachverpflichtung, Jeremiah Martin ist auch nicht geblieben, Kamar Baldwin ist weg, der war ja im MVP-Rennen, bis er sich verletzt hat. Jetzt eine ganz neu zusammengestellte Mannschaft. Harald Frey ist geblieben als einziger Spieler aus der letzten Saison, was die Ausländer angeht. Also für mich sind die Göttinger ganz, ganz schwer einzuschätzen. Ich bin sehr gespannt, wie sie sich präsentieren werden, wie sie mit der Doppelbelastung umgehen, weil der Kader auch jetzt nicht mega breit ist. Ich glaube, Überraschungspotenzial ja, aber in beide Richtungen.
Ja, auf jeden Fall in beide Richtungen bin ich bei dir. Und auch hier müssen wir über die deutschen Positionen sprechen. Natürlich hat es immer den Hintergrund, dass du eine gewisse Kaderbreite brauchst. 6 Importspieler reichen dir nicht aus. Du wirst mit einer 6er-Rotation durch keine Saison durchkommen. Und du wirst auch mit einer 6er-Rotation erst recht keine Saison durchstehen, in der du im FIBA Europe Cup und selbst wenn du nur in der Vorrunde rausfliegst, 6 Spiele sind es trotzdem, die du da machst. Also du brauchst eine gewisse Breite im Kader und diese Breite geben dir die deutschen Spieler, weshalb sie auch im Normalfall im Recruitment als allererstes gepickt werden, weil du eben dort nicht so viel Auswahl hast wie an internationalen Spielern. Das nur zum Hintergrund, warum ich da auch immer wieder darauf hinweise. Entsprechend müssen wir über diese Thematik sprechen. Wir haben natürlich in Harper Camp, der mal wieder animiert wurde, weiterzuspielen, einen Mann, der gestandener Bundesligaspieler ist, der dir auch noch die wertvollen, die wichtigen Minuten geben kann, trotz seines mittlerweile gehobenen Alters. In Till Pape, einen, der jetzt aus der Pro A gekommen ist, der ursprünglich mal bei den, ich glaube ganz ursprünglich mal aus Paderborn zu Orange Academy gegangen ist, nach Ulm, sich dort in der Pro A schon ganz gut etabliert hat, den Sprung nach oben aber nie ganz geschafft hat. In der vergangenen Saison einer der besten Pro A-Spieler bei den Kirchheim Knights gewesen und sich jetzt durchgesetzt und einen Bundesliga-Vertrag abgestaubt. Einer der besten Spieler in der Preseason, müssen wir ganz ehrlich dazu sagen. Also Till Pape vielleicht eine der Entdeckungen der kommenden Saison. Mathis Mönninghoff, ja auch einer, der noch auf BBL-Niveau zocken kann. Und dann wird es aber extrem dünn, weil bei Peter Hemschemeier wissen wir nicht so richtig, was wir da kriegen. Extrem junger Typ, super hochtalentiert, aber ob es jetzt schon als BBL-Verstärkung reicht, müssen wir schauen. Genauso wie bei Jason Arnie. Gleiches Beispiel. Und ich glaube, dass du 3 spielfähige Deutsche hast. Wenn sich einer verletzt, wird es schon mal dünn.
Ja, sie haben viele Youngster in petto. Also Peter Hemschemeier, Jahrgang 2003, wirklich ein ganz junger Kerl noch. Sehr talentiert, bin gespannt, ob und wie viele Minuten er in der BBL abgreifen wird. Aber du hast vollkommen recht, Stacki, die deutsche Rotation ist jetzt nicht furchteinflößend. Daher bin ich gespannt, wie sich vor allem Till Pape macht, weil der hat sich in den letzten 3 Jahren Pro A wirklich jede Saison verbessert und seine Leistungen in der Preseason, glaube ich, sind keine Überraschung. Der hat sich gesteigert. 9 Punkte in der Pro A 2020, 2021 waren es dann schon 10,5, vergangene Saison 13,9. Also da geht der Weg konstant nach oben. Er ist jetzt im besten Alter als Jahrgang 97, Mitte 20, jetzt den Sprung in die BBL zu machen, finde ich genau richtig. Ich glaube, er hat in Göttingen auch einen guten Spot gefunden, eben als Backup der beiden Importspieler Javon Bass und Rayshon Hammonds, die ganz klar die meiste Verantwortung tragen werden auf den beiden großen Positionen. Aber dann muss Till Pape einspringen, um eben neben Mönninghoff, Camp und den beiden anderen genannten jungen Spielern da die entscheidende Stabilität einfach zu geben und auch die nötige Breite im Kader.
Ja, und dann muss es alles noch am besten auf Roulmors passen und den Roulmors Basketball, da bin ich auch gespannt. Harald Frey finde ich eine exzellente Verlängerung. Der hat mir letztes Jahr schon richtig gut gefallen, der Norweger. Und der hat genau das, was auch Mors möchte, dieses Pick-and-Roll-affine Guard-lastige Spiel, das einfach so viel Spaß macht. Wir haben uns ja in den letzten Jahren schon immer gewundert, wie kann es denn sein, dass Göttingen irgendwelche No-Name-Guards holt und die zu richtig guten Spielern entwickelt, beispielsweise Jake Toulson oder auch Kamar Baldwin. Jetzt in dieser Saison wird es wieder darauf ankommen, für Roulmans aus diesen Guards, die er hat, genau die zu formen, ihm genau seine Spielidee mit an die Hand zu geben, um sich dann da am Schluss erfolgreich zeigen zu können. Wie gesagt, die Göttinger in den letzten Jahren extrem viel Pick and Roll gelaufen. 50% aller Angriffe endeten vergangene Saison da im Pick and Roll bei den Göttingern, und die daraus resultierenden Würfe, Offball, also Catch-and-Shoot-Bälle, sind auch noch hochprozentig gefallen. Also ich glaube, dass die Göttinger nicht ganz das Level der vergangenen Saison hatten, wo sie ja wirklich die Chance auch gehabt hätten, in die Playoffs einzuziehen. Aber ich glaube auch, dass sie zu gut sind, um was mit dem Abstieg zu tun zu haben, trotz der Doppelbelastung im Europe Cup.
Ja, würde ich mitgehen. Ich sehe die Göttinger auch im Mittelfeld. Je nachdem, wie eben die Spieler jetzt performen, wie die Neuzugänge einschlagen. Für mich, ich bleibe dabei, wie ich anfangs gesagt habe, die Göttinger, einer der größten Wundertüten der Liga. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie sich zum Saisonauftakt präsentieren werden.
Ja, dann gehen wir weiter zu Würzburg, die Würzburg Baskets. Also Name neu auf jeden Fall schon mal bei den Würzburgern. Die heißen jetzt Würzburg Baskets und haben aus meiner Sicht eine ganz ordentliche Mannschaft mit viel Entwicklungspotenzial und vor allem mit einem extrem guten Trainer, der sich schon vergangene Saison dafür verantwortlich gezeigt hat, dass sie mit dem Abstieg am Schluss nichts zu tun hatten.
Ja, unter Sascha Filipowski, Stucky, war Würzburg eins der heißesten Teams der Liga. Das müssen wir sagen. Und die Würzburger scheinen einen klaren Plan zu haben. Sie haben ihre Spieler allesamt sehr, sehr früh verpflichtet, teilweise mit mehrjährigen Verträgen ausgestattet und haben einen Kader beisammen, der extrem spannend ist. Also da bin ich wirklich gespannt, wie Würzburg abliefern wird. Mit Colin Welp, einen deutschen Spieler geholt vom College, Sohn von 93er EM-Legende Chris Welp. Dazu das Center-Duo Philipp Hartwig, Philipp Stanic. Martin Peterka jetzt noch nachverpflichtet, spät noch geholt als Ersatz für den finnischen Spieler, den sie doch wieder abgegeben haben. Das ist schon ganz ordentlich, was Würzburg da hingestellt hat.
Ja, ich glaube, dass Martin Peterka tatsächlich einer der Steals des Sommertransfers werden könnte.
Gut möglich, ja. Also der hat in Braunschweig schon absolut überzeugt. Jetzt bei der Eurobasket auch wirklich Erfahrung gesammelt auf höchstem Niveau, dort auch gute Leistungen gezeigt. Also den auf der 4 noch zu bekommen, zu eben Xavier Williams, den sie ja auch geholt haben, den interessanten Amerikaner, der jetzt bei Aris Thessaloniki gespielt hat in der griechischen Liga, dort über 30 Minuten im Schnitt abgerissen hat. Das, glaube ich, ist schon gut. Also was sie vor allem auf den Bigman-Positionen da zu bieten haben, eine Mischung aus Athletik von Williams, Shooting von Peterka, Shotblocking von Hartwig, Präsenz am Brett von Philipp Stanic. Eine ganz spannende Mischung, wie ich finde.
Ja, und der Offensivbasketball, den Filipowski hat spielen lassen, das ist ja einer, der gerade uns europäischen Basketball-Enthusiasten extrem viel Spaß macht. Das ist ja dieser teamorientierte Basketball. Die hatten letzte Saison fast 45 Teamplay-Punkte pro Spiel. Das ist ein extrem hoher Wert in dieser Kategorie. Heißt also, dass sie sehr gut zusammengespielt haben und vor allem auch hier, dass die Off-Ball-Action auf jeden Fall eine Rolle gespielt hat. Gerade Cuts waren ein extrem wichtiges Mittel in der Filipowski-Offensive. Auch da werden wir ganz sicher wieder einiges sehen. Und das zusammen mit eben einem Shooter wie Peterka oder einem Finisher, wie ein Philipp Stanic nach Durchsteckern ist oder auch einen Phil Hartwig nach Durchsteckern ist. Ich glaube, das könnte wirklich eine ganz interessante Mischung werden. Also das macht so richtig Appetit, finde ich, die Würzburger. Wenn man das letzte Saison gesehen hat, da hatten wir ja schon ab und zu auch mal gesagt, boah, was die da machen, es macht irgendwie nicht so richtig viel Spaß. Gerade in der ersten Saisonhälfte, wo sie auch große Probleme hatten in der Defense des Pick and Rolls. Das haben sie super gut angepasst, diese Schwächen kaschiert und durch eine eigene Offensive sogar so weit kaschiert, dass man es fast vergessen hat schon wieder. Also die Würzburg Baskets mit aktuell sehr guter Form und auch beziehungsweise in unserer Vorhersage sehr gute Form, aber glaube ich, ist ein Team, das wirklich Spaß bringen kann.
Ja, glaube ich auch, Stacki. Und Sie haben den Spieler auch für 2 Jahre unter Vertrag gewonnen, der in Deutschland schon sehr viel Spaß gemacht hat. Das ist Stanley Whittaker Jr., Pro A Topscorer. Kommt aus Karlsruhe, hat in der Pro A über 22 Punkte im Schnitt aufgelegt. Und ich glaube, wenn der in der BBL funktioniert, auf der Guard-Position, in Kombination mit den Spielern im Frontcourt, die wir gerade thematisiert haben, das kann eine Mischung werden, die sehr gut funktioniert, weil sie haben Cam Hunt behalten. Ihr, ja, Urgestein würde ich jetzt nicht sagen, das ist Felix Hoffmann, aber Cam Hunt eben, ja, auch so eine Allzweckwaffe, der irgendwie alles kann, der Rebounding gibt von der Guard-Position, der Scoring gibt, der das Team auch irgendwie zusammenhält. Also das ist eine spannende Truppe. Qualität ist da bei den Imports, auch bei den deutschen Spielern. Also Würzburg, glaube ich, obwohl es Oliver eben nicht mehr an Bord ist als Hauptsponsor, hat hier wirklich einen guten Job gemacht in der Offseason und ein Team hingestellt, das für positive Überraschungen gut sein kann.
Ja. Und das Ganze auch noch ein bisschen langfristiger aufgebaut, das hatten wir ja schon angerissen. Coach ist bis 2025 gebunden, Phil Hartwig bis 2024 unterschrieben, genauso wie Colin Welp, dass man da also auch zukunftsträchtig mal ein bisschen nach vorne blickt, genauso wie die beiden Amis aus Shaun Williams und Stanley Whittaker und Dre Marin ebenso. Also da hast du schon ein paar auch mit dabei, wo du sagst, so, wir bauen mal zusammen so ein bisschen was Längeres auf und machen nicht nur so kommen und gehen und ciao und hallo. Auch das sicherlich ein guter Punkt bei den Würzburgern. Kleiner Kritikpunkt von mir, mal wieder, muss ich an der Stelle sagen, deutsche Positionen nicht ganz so tief besetzt. Philipp Stanisch, Phil Hartwig, ja, das sind beides Bundesliga erfahrene Center, wo du weißt, was du bekommst. Genauso wie Felix Hoffmann, den du immer und überall reinwerfen kannst, der sich mit dem Club identifiziert und gleichzeitig dir, egal ob viele oder wenige Minuten gehen muss, eine Qualität gibt. Colin Welp weiß man nicht genau, was man bekommt. Julius Böhmer auch noch nicht. Also das ist alles so ein bisschen, ja, und das war es dann auch schon auf den deutschen Positionen. Also da ist, wenn man irgendwo was finden möchte, was nicht optimal vielleicht ausgewogen ist, dann sind es vielleicht die deutschen Positionen. Aber wir wünschen natürlich, dass alle gesund bleiben und alle in guter Form sind und dass das dann da nicht zum Faktor wird bei den Würzburg Baskets.
Geht
Oder
immer
bist du
noch
da anderer
schwer,
Meinung?
geht schwer über die Lippen. Würzburg Baskets,
Ja,
S. Oliver Baskets,
noch.
S. Oliver Würzburg, jetzt nur noch Würzburg Baskets. Ja, Stacki, ich gebe dir recht, klar kann man das anmerken, aber ich glaube immer noch hinter dem Hintergrund, dass der Hauptsponsor nicht mehr mit an Bord ist und auch der Haupt- und Namenssponsor S. Oliver, ist das ein Kader, der wirklich den Umständen entsprechend wirklich gut ist und ich finde auch auf den deutschen Positionen. Ich würde Julius Böhmer beispielsweise auch deutlich mehr zutrauen als in den letzten Jahren. Er muss vielleicht jetzt durch die Verpflichtungen von Williams und Whittaker nicht mehr zwingend auf der 1 spielen, kann mehr auf die 2 gehen, kann dort so ein bisschen zusätzliches Ballhandling bringen, aber eben auch seine Scoring-Qualitäten ausspielen. Er könnte einer der Gewinner sein dieses Sommers. Ich glaube, Julius Böhmer wird in Würzburg mehr Minuten bekommen, als es letzte Saison der Fall war.
Ja, wie gesagt, ist ja auch immer nur eine objektive Kritik. Auch natürlich gibt's dafür Gründe, aber wenn man einfach nur plump auf den Kader schaut und sagt, was könnte besser sein, ist natürlich auch unsere Position relativ einfach, weil wir nicht die Finanzen mit verwalten müssen. Ist das auf jeden Fall ein Punkt, wo man definitiv sagen kann, dass es da besser gehen würde. Nicht von der Qualität her, sondern eher von der Breite her.
Ja, natürlich ginge es besser, aber ich finde es okay.
Leben
Ich
ist kein
glaube, die
Wunschkonzert.
Würzburger werden eine gute Saison spielen.
Also, dann machen wir weiter mit der für dieses erste Drittel unserer Saisonvorschau letzten Mannschaft. Und da wollen wir übergehen zu den MLP Academics Heidelberg. Letzte Saison Aufsteiger gewesen, vor allem zu Beginn der Saison super krass überrascht, guten Basketball gespielt, der aber sehr wie soll ich sagen, individual konzentriert war, also der auf wenige Schultern viel Last gepackt hat. Das könnte jetzt ein bisschen anders werden bei den Heidelbergern, die ja komplett zum Neuanfang geblasen haben.
Ja, es war eine mutige Entscheidung, Ob es die richtige war, wird sich zeigen, den Erfolgscoach Frenkie Ignatovic auszutauschen gegen Jonas Isalo, den Bruder von Thomas Isalo, seines Zeichens Coach of the Year in der BBL. Jonas Isalo gilt ja so ein bisschen als das taktische Mastermind in der Familie. Er wird sich jetzt als Head Coach in Heidelberg beweisen müssen und er hat dazu eine Mannschaft beisammen, die für jetzt einen Aufsteiger im zweiten Jahr wirklich vielversprechend ist.
Ja, absolut. Also ich fand den Schritt auch zuerst mal ein Stück weit irritierend, muss ich ehrlich sagen, wo ich dachte so, hey, wie kannst du denn jetzt deinen Trainer entlassen, der ja fast ein Jahrzehnt da war und der dich in die erste Liga geführt hat und dort auch noch etabliert hat. In der zweiten Überlegung kann ich es dann aber verstehen, dass du sagst, okay, und jetzt haben wir uns etabliert oder so halb etabliert und jetzt wollen wir uns ganz etablieren und zwar mit einer Art und Weise des Basketballs, die frisch ist, die neu ist. Wir brauchen neue Leute, neues Denken und eine neue Identität. Und ich glaube, genau diese Identität bringt Jonas Isalo mit. Er ist Rookie-Coach, ja, hat aber extrem viel Erfahrung mittlerweile an der Seite seines großen Bruders gehabt, der in Crailsheim überzeugt hat, jetzt zuletzt auch in Bonn überzeugt hat. Und das mit schnellem Spiel, mit schneller Entscheidungsfindung vor allem bei den Spielern. Also er will lieber eine falsche Entscheidung als eine langsame Entscheidung. Das war zumindest bei Thomas Isalo immer der Fall. Und ich kann mir vorstellen, dass sich die Basketballstile der beiden gar nicht so weit voneinander wegbewegen, weil wie soll es auch anders sein, wenn du das jahrzehntelang zusammen durchgezogen hast, dann sagst du ja nicht plötzlich, jetzt bin ich Coach und jetzt finde ich das Rad neu.
Ja, absolut nicht. Ich glaube, wir werden attraktiven Basketball der Heidelberger sehen, der ganz anders aussehen wird als in der vergangenen Saison unter Frenkie Ignatovic, wo Heidelberg ja das Team war mit den wenigsten Assists in der gesamten Liga. Das, glaube ich, wird sich schon verändern, weil sie auch eben die Spieler dafür haben, die für ein assistlastiges Spiel stehen. Elias Lassisi zum Beispiel, der ja gerne nach dem Pass einen Dreier in den Korb wirft. Und ich glaube, diese Qualität, die sie auf den vor allem Import-Positionen haben, das hebt sie schon noch mal ein bisschen ab von den Teams, die wir jetzt gesehen haben, weil da sind wirklich gestandene, erfahrene, BBL-erfahrene Akteure dabei.
Auf jeden Fall. Ich glaube, dass die Heidelberger eine sehr gute Rolle spielen können. Ich habe sie sogar in die Playoffs getippt, in der aktuellen Verfassung, beziehungsweise im aktuellen Blick auf den Kader, weil mir diese Mannschaft mit der neuen Identität sehr gut gefällt, muss ich sagen. Gerade diese Idee von Jonas Isalo, des schnellen Spiels, des harten, aggressiven Reboundens, sehr modern, was da fabriziert wird, was wir übrigens auch bei der Basketball-EM von den Finnen gesehen haben. Also ich glaube, dass aus Finnland so eine neue Basketball-Idee auch importiert wird, auch nach Deutschland, die auch Jonas Isalo weiterträgt. Und dann hast du natürlich auch einen starken Stamm von Importspielern, wie du es schon gesagt hast, beispielsweise einen Eric Washington auf der 1 geholt zu haben, brutal stark, und den als Backup mit Niklas Würzner, alteingesessener Heidelberger, das finde ich ist eine sehr charmante Kombination, genauso wie die beiden Neuzugänge, ebenfalls auf den deutschen Positionen, Akim Vargas und Lukas Herzog, stehen beide für knüppelharte Defense, für 3&D und bei Lukas Herzog sogar noch einer, der auch nicht mal murrt, wenn er mal ein bisschen weniger Minuten kriegt, weil er das aus Ludwigsburg kennt, dieses On-Off, mal 25 Minuten, mal 0. Der kommt, der performt und geht wieder. Und ich glaube, da hast du ein paar richtig knallharte Arbeiter, ein paar richtig schicke Spieler mit drin. Du hast Qualität auf den Importpositionen, aber auch eine breite Qualität auf den deutschen Positionen. Was alles in allem, finde ich, dazu führt, dass die Heidelberger die Überraschung schlechthin in dieser Saison werden könnten.
Fällt dir was auf bei Eric Washington, Stucky?
Sag's mir. Nicht direkt.
Isalo, Coach, kleiner Point Guard. Ah, Eric Washington, 1,83. Okay. Ja, wir kennen das aus den vergangenen Jahren. Thomas Isalo, TJ Shorts in Crailsheim, Parker Jackson Cartwright in Bonn, jetzt Eric Washington in
Heidelberg,
Trey Bell Haynes davor. Das zieht sich durch, jetzt wieder nur ein Point Guard mit 1,83 Meter. Ich glaube, Eric Washington wird von der Rolle her genau in diese Rolle eben reingehen, wo es die genannten Spieler waren. Schnelles Spiel, wuseliges Spiel, viel Scoring, Kick-out-Pässe auf die Schützen. Elias Lassisi, ein exzellenter Schütze. Also ich glaube, Eric Washington ist das nächste Projekt sozusagen von der Isalo-Familie, so einen kleinen Point Guard ganz groß zu machen.
Und dass der überzeugen kann, hat er ja auch schon bei den Niners Chemnitz gezeigt. Also das ist auch einer, der BBL erfahren ist, der dort schon eine richtig gute Saison gespielt hat. Also bei den Heidelbergern ist da wirklich sehr viel sehr gut gelaufen über den Sommer. Dieser Schnitt scheint zumindest personell extrem gut gelaufen zu sein. Und jetzt kommt eben diese verflixte zweite Saison, wie man so schön sagt, die aber, glaube ich, gar nicht so verflixt sein wird bei den Heidelbergern. Die werden sich über diese Saison, Stand jetzt nach meiner Prognose, wie ich es aktuell wahrnehme, zu einer guten Basketball, zu einer guten Bundesligamannschaft etablieren und dann auch in Zukunft genau dort sein. Auch das nochmal so ein bisschen in dieser Reihe, in dieser Kette der Aufsteiger, die wir da hatten aus Crailsheim, die damit angefangen haben, sich als Aufsteiger dann irgendwann zum Playoff-Team entwickelt haben. Genauso wie Hamburg, wie Chemnitz, wie Heidelberg. Letzte Saison als Aufsteiger etabliert und jetzt nächster Schritt Playoffs? Fragezeichen. Ich glaube ja. Ich glaube, dass das möglich ist.
Ich sehe sie nicht in den Playoffs, weil ich da andere Teams stärker sehe. Aber ich gebe dir recht, der Trend in Heidelberg stimmt absolut. Sie haben eine tolle Halle, eine neue Halle, jetzt auch personaltechnisch eben neue Akzente gesetzt mit dem neuen Headcoach, die Ausrichtung der Mannschaft verändert. Also man sieht, hier hat man einen kontinuierlichen Entwicklungsprozess und die Mannschaft ist auch extrem spannend. Center Brian Griffin aus Finnland, wo Jonas Isalo eben sehr, sehr gut vernetzt ist. Der John Davis kommt aus Patras, aus Griechenland, der zweite Big Man, also auch Europa erfahrener Spieler. Ich glaube, ich gebe dir recht, die Heidelberger haben das Potenzial zur Überraschung. Ob es wirklich für die Playoffs reicht, wage ich zu bezweifeln, weil ich Teams eben neben den etablierten Playoff-Teams, die wir in den weiteren Folgen haben werden, auch stärker sehe, die die letzten Jahre nicht so gut waren. Stichwort Oldenburg, Stichwort Bamberg. Ich glaube, dass diese Teams Stand heute noch höher einzuschätzen sind als Heidelberg, auch wieder um die Playoffs spielen werden. Aber nichtsdestotrotz, wo habe ich die Heidelberger gerankt? Auf der 10, du hattest sie auf der 8. Ja, einige unserer Kollegen hatten sie etwas tiefer. Ja, wir werden sehen, wo sie rauskommen. Ich denke, mit dem Abstieg haben sie definitiv nichts zu tun. Wenn alles rund läuft, vielleicht Playoffs. Ansonsten sehe ich sie in der Tabellenregion, ja, zwischen 9 und 12. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Was für die Heidelberger, glaube ich, in dieser Saison absolut unterschreibenswert wäre.
Ja. Ja, wie gesagt, ich glaube, ich kann mir das wirklich vorstellen, dass die es bis in die Playoffs schaffen werden in den letzten Jahren. Immer wieder Mannschaften, die brutal überrascht haben, negativ wie positiv, wo wir gedacht haben, klar gestandene Mannschaften, letztes Jahr Oldenburg, die sind Nummer 3 in Deutschland aktuell, dümpelten dann da monatelang unten im Abstiegsbereich rum. Andersrum hatten wir dann Teams wie Göttingen beispielsweise, die sogar über mehrere Spieltage die Tabelle angeführt haben. Also es ist wieder sehr, sehr viel möglich in der BBL, die extrem kompetitiv sein wird, vielleicht sogar noch ein Stück besser als im vergangenen Jahr über die Breite gesehen. Und das ist, finde ich, das Allerschönste an der BBL, dass gerade in der normalen, in der Regular Season wirklich jeder jeden schlagen kann, dass wenn die Euroleague-Teams müde sind und aus einer Doppelspieltagswoche kommen, dass die auch mal gegen eine Mannschaft verlieren können, die ansonsten nicht das Niveau hat, das sie haben. Das ist doch das eigentlich Schöne und da sehe ich auch die Heidelberger im Potenzial, sowas schaffen zu können. Also ich bin sehr gespannt, wie es weitergehen wird bei uns im Ranking. Das waren jetzt mal die ersten 7 Mannschaften. Die nächsten 7 gibt es dann nach dem Wochenende. Und dann die Top 4 mit Stimmen garniert in Folge Nummer 3 als Vorbereitung. Alles noch vor Saisonstart der BBL. Ich freue mich drauf, Robert. Du auch, oder?
Ja, absolut. Leute, und schreibt uns eure Meinung zu den bisherigen Platzierungen. Wir versuchen auch nur zu interpretieren, die Kader zu bewerten. Wir schauen in die Glaskugel. Dass unser Power Ranking ja nicht das einzig wahre ist, hat die vergangene Saison bewiesen. Stucky, weißt du noch, wen wir da zu Saisonbeginn auf der 18 hatten?
Oh.
Basketball-Löwen Braunschweig. Ja, und die waren dann richtig. Eine der positiven Überraschungen der gesamten Saison.
Ja.
Also, liebe Skyliners, liebe Jungs aus Bayreuth, alles Gute für die Saison. Zeigt, dass ihr dort nicht hingehört, wo ihr aktuell im Big Power Ranking steht. Es wird super, super spannend. Kommenden Donnerstag geht's schon los mit dem Auftaktspiel in der Easy Credit BBL.
Genau. Sagt uns auch gerne eure Meinung. Haut euer Power Ranking mal raus unter Hashtag Big Power Ranking. Könnt ihr das posten? Wir werden das natürlich dann auch gerne hier mit aufnehmen in die Sendung, in die nächsten Folgen dann. Ansonsten sind wir wie immer erreichbar unter podcast@big-basketball.de oder auch auf unseren sozialen Kanälen. Bis dahin, macht's gut. Wir hören uns nach dem Wochenende mit Teil 2. Ciao, ciao, bleibt sportlich.